Ja, die Rabbis, die nannten ihn den weinenden Propheten und sagten, er begann zu weinen in dem Moment, als er geboren wurde. Ich habe euch mal ein Bild dabei von der Person, um die es geht. Ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, wen ich meinen könnte. Als Michelangelo das Bild gemalt hat, das ist in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan, hat er sich dafür entschieden, die Pose des Mannes so zu malen, wie wir es jetzt sehen. Das ist eher bedrückt, erschöpft vielleicht auch in gewisser Weise. Sieht aus wie ein Mann, der lange geweint hat und irgendwie keine Tränen mehr übrig hat, der total erschöpft ist. Sein Kopf ist auf die Seite geneigt, aus Erschöpfung. Und er war ein Mann, der vielleicht viel durchgemacht hat in seinem Leben. Seine Augen sind nach unten gerichtet, als ob er irgendwie nimmer zuschauen könnte, was sich da vor seinen Augen abspielt und wie Gottes Volk leidet. Seine Hand verdeckt seinen Mund, ja, weil er vielleicht nichts mehr zu sagen hat. Vielleicht hat er alles gesagt, was es zu sagen gibt. Der Name des Propheten ist Jeremia. Und die Geschichte von ihm, die beginnt folgendermaßen. Das lesen wir in den ersten Versen im Buch Jeremia im Alten Testament, wo wir lesen, dies sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias aus dem Priestergeschlecht zu Anatot im Lande Benjamin. Zu ihm geschah das Wort des Herrn zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Im 13. Jahr seiner Herrschaft und hernach zur Zeit Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis ans Ende des 11. Jahres Sedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis Jerusalem weggeführt wurde im 5. Monat. Soweit mal die ersten drei Verse in Jeremia. In der Einleitung, in diesen ersten Versen, finden wir eine Menge Info über Jeremia. Er war Sohn eines Predigers, sein Vater war Hilkia, ein Priester. Er wurde in Anatot geboren, das ist einerseits nahe genug an Jerusalem, um noch die Stadtmauer zu sehen, das ist so nordöstlich etwa von Jerusalem. Und trotzdem schon so außerhalb der Stadt, dass man, wenn man jetzt, sag ich mal, in die andere Richtung Jerusalem aus der Stadt rausgeht, kommt man gleich aufs Feld und in die Gegend, wo das Land abfällt, zum Jordan und zum Toten Meer hin. Jeremia war über 40 Jahre lang für Gott als Prophet unterwegs. Um das ungefähr historisch einzuordnen, war das so 627 vor Christus bis etwa 586 vor Christus. Und er lebte zu einer Zeit, als das kleine Israel ständig zwischen den damaligen großen Supermächten hin und her geschubst wurde. Also es gab einerseits die Assyrer im Norden, es gab die Ägypter im Süden und im Osten gab es das Reich Babylon. Und zwischen diesen drei großen Völkern war Israel natürlich viel, viel kleiner und wurde immer von dem einen unterdrückt und dann vom anderen. Und ja, hat sich so in diesem Dreieck da immer irgendwie seine Position halten müssen. Er diente und man kann auch sagen, er litt durch die Herrschaft dreier Könige. Das lesen wir auch in diesen Versen. Das war Josia, war eher so der Erneuerer, der viel reformiert hat. Dann gab es einen Gewaltherrscher, den Sedekia. Und es gab, Joachim war der Gewaltherrscher. Und dann gab es so eine Puppe von Babylon, das war so ein, ja, kann man sagen, eher eine Farce dieser König, das war der Sedekia. Das war im Prinzip die Marionette vom Nebukadnezar, der alles gemacht hat, was der Nebukadnezar, der Herrscher Babylons, ihm gesagt hatte. Er war auch ein Prophet, wie man jetzt daraus auch schließen kann, in einer schwierigen Zeit für das Volk Israel oder für das Volk Juda. Bis zu dem Punkt, als Gottes Volk, das lesen wir jetzt hier auch in dem dritten Vers, als Gottes Volk weggeführt wurde. In dem Fall wurden sie deportiert nach Babylon. Jeremia selbst wurde am Ende seiner Schaffenszeit, am Ende dieser 40 Jahre, ins Exil nach Ägypten verbannt. Und da enden dann auch die biblischen Aufzeichnungen. Aber aus historischen Quellen geht dann noch hervor, dass er noch einige Zeit dort gelebt hat und letztendlich dort auch gesteinigt wurde. Nun, das ist mal so ein kurzer Umriss um das Leben und auch die Situation, in der Jeremia zu dieser Zeit gelebt hat. Jeremia wurde von Gott berufen und das lesen wir in den nächsten Versen, die Verse 4 und 5. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Nun, Gott hat sich schon um Jeremia gesorgt, da war er noch nicht mal geboren, da war er noch nicht mal gezeugt und er hat schon einen Plan für sein Leben gehabt. Schon ehe er in seinem Mutterleib war, hatte Gott einen Plan mit ihm, dass er der Prophet ist, der 40 Jahre lang in dieser Situation in Israel, wo es so turbulent zugeht zwischen den unterschiedlichen Herrschern, zwischen den Mächten, die um sie rum gewirkt haben, ja, noch ehe er geboren wurde, war das Gottes Plan für Jeremias Leben. Man kann auch sagen, noch vor er, dieser weinende Prophet, seine erste Träne verschüttet hat, hat Gott es schon gewusst und geplant gehabt. Die Berufung Jeremias gibt uns aber auch einen Einblick in Gottes Charakter und einige grundlegende Dinge, die ich finde, die wichtig sind, die wir für unser Leben auch daraus ziehen können. Das Erste und das Wichtigste ist, dass Gott der Herr des Lebens ist. Gott formte Jeremia im Leib seiner Mutter. Selbstverständlich hatte Jeremia biologische Eltern, aber Gott gestaltete Jeremia genau nach seinen Vorstellungen, mit einem Charakter, mit seinen Fähigkeiten oder vielleicht auch mit seinen Ticks, die er hatte. Ich meine, das kennt ja jeder von uns, niemand ist perfekt in der Art, wie wir unser Leben leben. Und doch hat Gott ihn geformt. Das Zweite, was eine wichtige Erkenntnis ist, ein Embryo ist eine Person. Das ist nicht allen Menschen klar, aber eine Person geschaffen nach Gottes Vorstellungen und mit einer Beziehung zu Gott. Aus den Worten, die wir hier lesen in diesen Versen. Ja, Gott kannte Jeremia schon, bevor er existiert hat. Ein Kind besteht schon im Mutterleib und es gibt eine Beziehung zwischen dem Kind und Gott. Gott hat dieses Kind geschaffen. Die Geburt ist nicht unser Anfang. Oft denken wir, ja, unser Leben fängt an mit der Geburt. Und es stimmt auch, wir kommen hier auf diese Welt und wir sind dann sichtbar für alle. Vielleicht auch in den 9 Monaten davor schon mehr oder weniger sichtbar. Aber das ist für uns so der Anfang unseres Lebens. Aber aus Gottes Sicht fängt unser Leben nicht mit der Geburt an. Unser Leben aus Gottes Sicht fängt an, wenn er ja, unser Leben, unseren Plan für unser Leben anfängt zu gestalten. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Ich kannte dich, ist auch ein schöner Satz, den man seinen Kindern sagen kann, dass Gott die Kinder kennt, dass Gott sie liebt und dass er schon seit Ewigkeiten für uns gesorgt hat. Er hat sich persönlich für uns entschieden, schon bevor wir überhaupt irgendwie das erste Wort sagen könnten oder die erste Sache gesehen haben. Gott kennt dich und Gott liebt dich. Und Gott hat sich für eine persönliche Beziehung mit dir entschieden. Und das ist auch der dritte Punkt. Gott entschied sich für uns, bevor wir uns für ihn entschieden haben. Ich kann auch sagen, wenn ich herausfinden möchte, wer ich bin, dann muss ich wissen, wem ich gehöre oder wer mich am meisten beeinflusst. Für uns Christen ist es die Antwort, dass wir Jesus gehören. Aber wann fing Jeremia an, Gott zu gehören? Wann wählte Gott Jeremia aus? Nun, wir lesen, dass es vor seiner Geburt war. Während Jeremias Mutter ihn in ihrem Bauch noch spazieren getragen hat, traf Gott schon Vorbereitungen zur Errettung von Jeremia und für seinen Dienst als Prophet lange vor seiner Geburt. Aber Gottes Wahl ist kein exklusives Vorrecht, das jetzt nur für Jeremia gilt. Vielmehr gilt es für jeden Gläubigen. Das lesen wir in Johannes 15, Vers 16. Und da ist eine Unterhaltung, die Jesus mit seinen Jüngern führt. Und er sagt ihnen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Oder wir lesen auch später in der Bibel, in dem Brief, den Paulus an die Epheser schreibt, in Epheser 1, die Verse 3 und 4, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn in ihn hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Die Zusage, die gilt für die gesamte Gemeinde, für jeden, der Jesus als seinen persönlichen Retter angenommen hat. Gott kennt dich nicht nur, sondern hat dich auch auserwählt. Und zwar schon lang, bevor wir überhaupt waren. Meine Identität beginnt nicht dort, wo ich anfange, mich selber zu verstehen und weiß, wer ich bin und was ich kann oder was ich auch nicht kann. Sondern es gibt was, das über mir steht. Es gibt was, was über mir steht und über dem, wie ich über mich selbst denke. Und das ist, wie Gott über mich denkt. Was sieht Gott, wenn er dich sieht? Jeremias Leben fing nicht mit Jeremia an. Und Jeremias Dienst und Arbeit fing auch nicht mit Jeremia an. Es fing mit Gott an. Und der vierte Punkt, der aus diesen ersten Versen für mich hervorgeht, ist, dass jeder Christ auserwählt ist. Natürlich in erster Linie, um dieses Geschenk der Rettung durch Jesus anzunehmen, der für unsere Sünden als Sündenbock gestorben ist. Und deswegen haben wir auch das Symbol des Kreuzes, um uns daran zu erinnern. Aber darüber hinaus hat jeder Christ noch einen Auftrag, einen Dienst, zu dem er auserwählt ist. Jeremia war nicht nur von Gott auserwählt, um ja selber gläubig zu sein, um selber an Gott zu glauben und dann errettet zu werden, sondern er war auch zu einem Dienst auserwählt an seinem Volk, an dem Volk Israel. Jeremia hatte einen Auftrag, seiner Generation Nachrichten von Gott zu überbringen. Das ist die Definition von einem Propheten, unter anderem. Jeremias spezieller Auftrag war es, ein Prophet für die Völker zu sein. Gott sah seinen Dienst nicht nur als auf nationaler Ebene mit seinen eigenen Leuten, sondern Gott hat im internationalen Stil oder in internationalen Größenordnungen gedacht. Es ging nicht nur um das eigene Volk, es ging um die Völker, die in der damaligen Zeit in dieser Gegend gelebt haben und geherrscht haben. Teil von Jeremias Auftrag war, den Völkern Gottes Gnade zu verkünden und ihnen mitzuteilen, Jeremia 3, Vers 17, und ihnen mitzuteilen, es werden sich dahin sammeln alle Heiden um des Namens des Herrn willen in Jerusalem, und sie werden nicht mehr wandeln nach ihrem verstockten und bösen Herzen. Das war die Gnade Gottes für diese Völker, dass es eine Vergebung gibt, dass es eine Chance gibt für jeden, gerettet zu werden. Und es war Jeremias Auftrag, das den Völkern kundzutun. Aber jetzt ist ja meistens so, das ist jetzt noch eine relativ einfache Botschaft zu überbringen, aber oft ist so, dass es auch bei jedem Job ein paar unangenehme Seiten gibt. Es war bei Jeremia nicht anders. Als Prophet für die Völker gehört es auch dazu, den Leuten mitzuteilen, dass es auch ein Gericht Gottes gibt. Und das ist natürlich was, das niemand gern überbringt, so eine Nachricht. Und bis zu seinem Ende seines Dienstes hat Jeremia, folgsam wie er ist, die Nachricht an jede dieser Völker überbracht, die Gott ihm aufgetragen hat, von Ammon bis Babylon. In dem gleichen Maße, wie Gottes Gnade für alle gilt, so gilt auch sein Gericht und die Folgen für alle. Nun, der Auftrag Jeremias gilt nicht für jeden universell. Der gilt jetzt für uns in unserer heutigen Zeit wahrscheinlich nicht mehr genauso, sondern wir werden andere Aufträge von Gott haben. Gott kennt dich und nicht, dass er dich nur kennt, sondern er hat auch einen Auftrag für dich. Er hat einen Plan für dein Leben. F.B. Meyer, ein amerikanischer Theologe, drückt es schön in einem Bild aus. Er sagt, vom Fuß des Kreuzes, wo wir bei unserer Wiedergeburt knieten, bis zum Ufer des Flusses, an dem wir unsere Rüstung abgeben, gibt es einen Weg, den Gott für uns vorbereitet hat. Ich finde, es drückt es ganz gut aus. Wir als Christen werden wiedergeboren, wenn wir Jesus als unseren Retter annehmen. Wir bringen unsere Schuld zum Kreuz und uns wird vergeben. Und wir haben einen Lebensabschnitt, der bis zu unserem Lebensende geht. Und auf diesem Weg, den hat Gott für uns bereitet. Vielleicht versuchst du im Moment rauszufinden, was Gottes Plan für dich und für dein Leben ist. Vielleicht weißt du es auch schon. Aber irgendwie sehnt sich jeder, den Sinn seines Lebens und den Plan für sein Leben zu kennen. Wenn du dir nicht sicher bist, dann gibt es zwei Dinge, die man tun kann. Es gibt vielleicht mehr, aber zwei, die ich jetzt nennen möchte. Tu das, was du eh schon weißt, was Gott möchte. Wir können nicht erwarten, bereit zu sein für Gottes Auftrag oder seinen Auftrag wahrzunehmen, wenn wir nicht die ersten kleinen Schritte, die Gott von uns wünscht, gehen. Das sind Sachen, die er uns aufs Herz legt. Es beinhaltet offensichtliche Dinge wie Bibellesen oder Zeit im Gebet, Zeit mit Gott zu verbringen oder den Menschen in unserem Umfeld eine Hilfe zu sein, ihnen zu dienen, seinen Namen bekannt zu machen, nicht uns in den Mittelpunkt zu stellen, sagen, ach, ich bin so toll, ich kümmere mich immer um meinen Nachbarn, sondern Gottes Namen in den Mittelpunkt stellen. Und zweitens, bitte Gott im Gebet, dir seinen Auftrag mitzuteilen. Denn er hat gesagt, dass er das tun möchte. In Jakobus 1, Vers 5 lesen wir, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Gott versteckt seinen Auftrag nicht vor uns. Gott möchte, dass wir wissen, was er von uns wünscht. Carsten hat es vorher auch schon gesagt, Gott lässt sich suchen, wenn wir ihn finden. Lässt sich finden, wenn wir ihn suchen, so rum. Jeremia wusste, was Gott von ihm verlangte. Und trotzdem hat er nach seiner Berufung sich als ein eher zweifelhafter Kandidat herausgestellt. Und er hat das getan, was wir Menschen am besten können. Er hat Ausreden gesucht. Und das lesen wir in Jeremia 1, Vers 6. Jeremia hat seine Berufung erhalten und dann haben ihm vielleicht ein bisschen die Knie geschlackert und er hat folgenden Satz gesagt. Ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Gut, dann kann ich jetzt auch einfach gehen, wenn ich so schnell nach Ausreden suche. Aber Jeremia hat zwei große Hürden gesehen an diesem Auftrag, die ihn in seinen Augen davon abgehalten haben, ein Prophet zu sein. Das war erstens der Mangel an Rhetorik und Eloquenz und zweitens seine mangelnde Erfahrung. Ich tauge nicht zum Predigen und ich bin noch viel zu jung. Man kann auch sagen, ach Herr, das Prophet der Völker-Ding, das klingt für mich jetzt wirklich nicht nach so einem guten Plan. Prophetie ist jetzt wirklich nicht so meine Hauptgabe und wie du weißt, in Rhetorik hatte ich nur eine 4. Und ich bin auch noch ein Teenager, also irgendwie, ja, wollte er sich da rausfinden. War Jeremia bescheiden oder war er eher ungläubig? War es richtig von ihm, Gottes Auftrag abzulehnen? Vielleicht kommen wir der Antwort näher, wenn wir Jeremia mit so ein paar anderen Jungs aus der Bibel vergleichen. Zum Beispiel Jesaja. Jesaja hatte auch den ein oder anderen Zweifel bezüglich seiner Berufung, wenn auch das ein bisschen anders von den Problemen her waren. Jesajas Hauptproblem war sein schlechtes Gewissen. Und er hat gesagt oder geschrieben auch in Jesaja 6, Vers 5, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Jesaja hat nicht an seinen Fähigkeiten als Redner oder als Rhetoriker gezweifelt, aber er hat an seiner Glaubwürdigkeit gezweifelt. Weil er gesagt hat, ich rede so viel Unsinn den ganzen Tag, wer glaubt mir, wenn ich jetzt in Gottes Namen spreche? Und Gottes Antwort war interessant. Es war ein Seraphim, der Jesajas Lippen mit glühenden Kohlen berührt hat. Und dann sagte Gott zu ihm, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Das war Gottes Antwort auf die Ausrede von Jesaja in dieser Situation. Wir lesen auch bei Jeremia in Vers 9, dass Gott seine Lippen berührte, aber nicht in dem Fall, um die Sünde wegzunehmen, sondern um ihm seine Worte in den Mund zu legen. Also egal, wie wir versuchen, unseren Kopf aus der Schlinge zu ziehen oder uns rauszureden, Gott hat immer eine passende Antwort parat. Jesaja hatte das Problem mit der Sünde, die ihm ein schlechtes Gewissen gemacht hat. Gott hat ihm seine Sünden weggenommen. Jeremia hat das Problem, dass er sich nicht fit fühlt, zu reden vor vielen Leuten und sich rhetorisch nicht so viel zutraut. Und Gott gibt ihm die Antwort und legt ihm seine Worte in den Mund. Ein klassisches Beispiel von Berufung und Ausrede finde ich auch immer Mose, ganz am Anfang in der Bibel noch. die ziemlich ähnlich klingt wie die von Jeremia. Mose sagt, ach mein Herr, ich bin doch von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seit du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Lesen wir in 2. Mose 4, Vers 10. Klingt genau wie die Aussage von Jeremia. Er war nicht sicher, wie oder was er sagen sollte. Vielleicht war Jeremia auch unsicher, was seine Fremdsprachenkenntnisse angeht, weil das haben ja nicht alle gleich gesprochen zu dieser Zeit, da er zum Dienst unter verschiedenen Völkern auserwählt wurde. Vielleicht waren seine Noten in Akkadisch oder Ugaritisch maximal eine 4, wer weiß. Auf jeden Fall hat er ernsthafte Zweifel angemeldet, als er den Job von Gott bekommen hat. Aber das Wichtige, was wir in dieser Situation lernen können, wenn Gott seinen Nachfolgern einen Auftrag gibt, dann können wir natürlich Ausreden suchen, aber Gott rüstet seinen Nachfolger auch aus, diesen Auftrag auszuführen. Gott möchte nichts von uns, was unmöglich ist. Auf keinen Fall. Und Gottes Antwort für Mose war, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat dem Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Auch hier wieder sehr ähnlich der Antwort, die Jeremia bekommen hat. Er wird ihm seine Worte in den Mund legen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Jeremias Antwort war, um nochmal im originalen Wortlaut das dann zu hören, in Jeremia 1, 7 bis 8, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, so spricht der Herr. Gott hat Jeremia nicht auserwählt, ja, weil er so ein toller Redner war. Aber er hat ihn auch nicht disqualifiziert oder ausgeschlossen, weil er unerfahren war, weil er jung war. Er behandelte ihn genauso wie Mose. Er wies die Grundlage der Einsprüche Jeremias nicht zurück. Die Bedenken, die Jeremia hat, die sind verständlich. Und Gott hat ihn, ja, ist ihm nicht über den Mund gefahren, hat gesagt, was fällt dir ein, dich hier rauszureden, wenn ich dir einen Auftrag gebe? Aber Gott hat auch nicht sich auf eine Diskussion eingelassen. Es waren aus menschlicher Sicht durchaus berechtigte Zweifel. Aber Gott hat diese falsche Bescheidenheit auch enttarnt als das, was wirklich war. Es war ein Mangel an Glauben. Jeremia hatte vergessen, dass Gott nicht durch menschliche Schwachheit begrenzt ist. Gott hat alles, was Jeremia braucht, um einen Auftrag auszuführen. Und Gott kann ihm alles geben, was er braucht, um diesen Auftrag auszuführen. Und es ist so die typische Arbeitsweise von Gott. Er nimmt uns schwache Menschen, um Aufträge auszuführen, die wir manchmal denken, dass wir es gar nicht können. Aber mit Gott sind viele Dinge möglich. Besser gesagt, mit Gott ist nichts unmöglich. Gottes Arbeiterschaft, wenn man das so möchte, oder Gottes Team, das besteht viel aus zweifelnden Kandidaten. Wir haben jetzt 3 aus der Bibel, aber es gibt auch noch mehr. Und wenn wir in unsere heutige Zeit gucken und wenn ich in meinem Leben gucke, dann kann ich mich da durchaus auch wiederfinden mit solchen Ausreden. Aber wichtig ist die Erkenntnis, dass wenn Gott einen Auftrag gibt, gibt er auch die Mittel, diesen erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Mit Gottes Auftrag kommt auch Gottes Begabung. Das heißt nicht, dass unsere Gaben und unsere Fähigkeiten keine Rolle spielen bei unserem Auftrag oder wie wir uns einsetzen in unserer Umgebung. Aber es ist nicht limitiert auf unsere Gaben und unsere Fähigkeiten. Wenn du nicht weißt, was Gottes Auftrag für dich ist, dann lohnt es sich auch, einen Blick auf die eigenen Gaben zu werfen. Und wenn es dir schwerfällt, rauszufinden, was deine Gaben sind, dann ja, frag deine Freunde, frag Bekannte, Leute, die dich gut kennen, die schon seit längerer Zeit vielleicht dich in deinem Leben auch begleiten, die dir helfen können, Gaben zu erkennen. Dinge, die du vielleicht ja gar nicht gedacht hättest, dass dir das liegt, dass du es kannst, dass es dir vielleicht auch Spaß macht. oder probier Dinge aus. Ist auch eine gute Möglichkeit, Gaben zu erkennen. Einfach Dinge auszuprobieren. Wenn es nicht funktioniert, dann lässt man es wieder. Aber wenn es funktioniert und wenn es einem Spaß macht, wenn man merkt, dass man das kann, dann hat man eine Gabe gefunden. Gott rüstete Jeremia auf eine beeindruckende Weise aus, ein Prophet von einem internationalen Format zu sein. Er war vielseitig gebildet, kannte sich auf unterschiedlichsten Gebieten aus, in Politik, Wirtschaft, Theologie, Militärstrategie, Industrie, Kunst und Kultur. Es war ein Mann, der mit vielen Leuten ins Gespräch kommen konnte und auch auf einem guten Niveau die Unterhaltung führen konnte. Und wenn Gott jemanden zu etwas beruft, und wenn Gott dich zu etwas beruft, dann wird er für dich dasselbe tun wie für Jeremia, für Mose oder für Jesaja. Er wird dir alles geben, was du brauchst, um seinen Auftrag auszuführen. Nachdem Gott seinen Kandidaten berufen hat und die Zweifel aus dem Weg geräumt waren und er ihn überzeugt hat, dass, ja, dass er immer an seiner Seite sein wird und dass Jeremia nie alleine diese Anstrengungen oder diese Aufträge ausführen muss, hat er ihm diesen Satz gesagt. Und dann lesen wir im letzten Satz: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, so spricht der Herr. Nun, wenn ich so einen Satz von Gott hören würde, würde es mir zu denken geben. Ich meine, er sagt es jetzt nicht so klar heraus, aber so zwischen den Zeilen kommt da schon raus, dass da so ein bisschen Gefahr auch mitschwingt. Wenn schon jemand sagt, fürchte dich nicht oder hab keine Angst, dann erzielt man meistens den genau gegenteiligen Effekt. Und dann fängt man an zu fragen, was gibt's denn da, vor dem ich Angst haben sollte? Gottes Versprechen, zu Jeremia zu retten, ist ein bisschen besorgniserregend. Retten vor was? Es ist davon auszugehen, dass früher oder später Jeremia in eine gefährliche Situation kommen wird. Und es ist klar, ich meine, wenn wir lesen auch in dem Auftrag, dass er immer das sagen soll, was Gott ihm aufs Herz legt oder auf die Lippen legt. Und wir haben davor auch gehört, dass ja zu Gottes Gnade auch immer Gottes Gericht auch gehört. Und für viele Menschen in der damaligen Zeit, vor allem für die Völker, die um das Volk Israel rumgeherrscht haben, die gottlos waren, waren das sicherlich keine guten Nachrichten. Und da gab es auch sicherlich den einen oder anderen, der den Jeremia gern sonst wohin gewünscht hätte. Und daher kam diese Gefahr. Jeremia war klar, seine Mission wird keine Kaffeefahrt, die er genießen kann, wo er sich zurücklehnen kann. Ja, Gott spricht ja dann eh für mich, kann ich einfach mal ein bisschen rumreisen, ich lerne Leute kennen, sehe das Land ein bisschen. Das war eher nicht der Fall. Aber Gott hat ihm versprochen, bei ihm zu sein. Und das Versprechen, das gilt für alle seine Kinder. Ich werde bei dir sein, bis ans Ende der Tage. So lesen wir es in der Bibel. Ich habe mal von einem Mann gehört, der die Gefahren von seinem Alltag und von dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, sehr wohl kannte und der sie selbst erlebt hat. Er war Evangelist oder Missionar in Kolumbien und lebte dort in den 1980er, 1990er Jahren und hat sich immer stark und öffentlich auch ausgesprochen gegen diese Drogenkartelle. Kolumbien ist stark im Drogenanbau gewesen damals, auch heute noch. Und da gibt es natürlich diese Drogenbosse, die natürlich alles andere als lustige Zeitgenossen sind. Und da er sich öffentlich auch dagegen ausgesprochen hat, auch in Veranstaltungen der Gemeinde und wo er gelebt hat, ist er immer mit seinem Leben in Gefahr geschwebt, dass irgendwann mal irgendjemand kommt und ihm nach seinem Leben trachtet. Und eines Tages war es dann tatsächlich soweit, es kamen Auftragskiller und haben ihn niedergeschossen. Und kurz bevor er seinen Wunden erlegen ist, hat er folgenden Satz gesagt: Ich weiß, dass ich unsterblich bin, bis meine Arbeit, die Gott mir aufgetragen hat, erfüllt ist. Und das fand ich einen Wahnsinnssatz, weil, ja, er hat recht. Niemand kann ihn umbringen, solange bis Gott nicht sagt, jetzt ist es soweit. Jetzt hat er seinen Auftrag erfüllt und er kann in den Himmel aufsteigen. Keines Gottes Kinder stirbt, bevor der Auftrag nicht erfüllt ist. Jeremia hatte nicht nur Gottes Gegenwart mit sich, sondern hatte auch Gottes Worte auf seinen Lippen. Und wann immer Jeremia in Gottes Namen gesprochen hat, hat Gott gesprochen. Nun, wer schrieb das Buch Jeremia? Ganz klar in Vers 1, Jeremia 1, Vers 1, dies sind die Worte Jeremias des Sohnes Hilkias. Jeremia hat dieses Buch geschrieben. Doch im Vers 2 wird auch klar, ja, dass es von Gott allen auf jeden Fall mindestens inspiriert war. Zu ihm geschah das Wort des Herrn. Und das Buch Jeremia vermittelt zu uns den Eindruck eines Mannes, aber gleichzeitig sind es Gottes Worte, die er ihm auf die Lippen gelegt hat. Wenn wir die Worte lesen, sehen wir nicht nur Gott durch Jeremias Augen, sondern Gott spricht auch direkt zu uns durch sein Wort. Und das ist das Tolle an der Bibel. Wenn wir mehr über Gott kennenlernen wollen, wenn wir ihn besser kennenlernen wollen, wenn wir eine tiefere Beziehung mit ihm haben wollen, dann führt kein Weg an der Bibel vorbei. Und zu Jeremia hat er gesagt, siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Jeremia 1, Vers 10. Der Grund, warum Jeremia so viel Macht über die Völker hat, ist, dass er nicht für sich selbst gesprochen hat und sich selbst da groß aufgespielt hat als den tollen Jeremia, der jetzt da alles wieder in Ordnung bringt. Nein, er hat Gottes Worte gesprochen. Gott hat die Herrschaft über die Erde und er herrscht mit seinem Wort. Und wenn ein Prophet Gottes Worte spricht, dann ist er mächtiger als Könige, als Präsidenten, ja, selbst als FIFA-Präsidenten. Gott suchte Jeremia als Prophet aus, nicht wegen seinen tollen Fähigkeiten, seiner Redegewandtheit, seiner Erfahrung, sondern wegen seines Gehorsams. Jeremia war bereit, Gottes Auftrag auszuführen. Und es war natürlich nicht immer einfach, Gottes Wort zu verkündigen. Es war sogar teilweise sehr deprimierend. Wir lesen in der Bibel, in Jeremia auch öfter, dass er sich beklagt über seine Gegner oder die Leute, zu denen er gehen sollte, über sein Volk auch. Und wir haben es auch schon zum Anfang angeschnitten, aber das Buch Jeremia hat kein Happy End. Es endet damit, dass die Bewohner von Jerusalem ins Exil abgeführt werden. Und daher ist das Buch eher eine Tragödie. Es geht um den Zusammenbruch von der ganzen Nation. Eine traurige Geschichte des Abstiegs des Volkes Gottes, vom Glauben zum Götzendienst bis hin ins Exil. Das ist eine gerade Kurve, die immer abwärts geht. Aber es ist auch der Abstieg, der Jeremia, so finde ich, auch gerade für unsere heutige Zeit, als interessanten Charakter, als interessanten Propheten darstellt. Er lebte in einer Zeit, die sich in vielem unserer Zeit heute ähnelt. Die Menschen fanden Gott nimmer wichtig genug für ihren Alltag. Das öffentliche Leben wird zunehmend geprägt von heidnischen Bräuchen, von heidnischen Festen und Gepflogenheiten. Manche Menschen verrichten zwar noch ihre religiösen Bräuche, aber es ist viel mehr aus einem Pflichtgefühl heraus, als dass sie es wirklich aus Überzeugung und Hingabe tun. Und die geistlichen Probleme, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen, klingen für mich ziemlich ähnlich wie das, was Jeremia damals entgegengeschlagen ist. Und das war vor 2500 Jahren. Kann man sagen, wir sind nicht wirklich weit gekommen in der Zeit. Von den 6 Aufgaben, die Gott Jeremia hier gibt in diesem Vers, sind 4 negativ konnotiert. Und nur 2 sind welche, wo man sagen wird, okay, das ist positiv und da kann man das auch mit gutem Gewissen tun. Das Ausreißen, was als erstes genannt wird, ist ein Volk bei seinen Wurzeln zu packen, es umzuschichten. Und interessant ist auch, von allen biblischen Autoren benutzt Jeremia das Wort Ausreißen am allerhäufigsten. Unter anderem auch in Bezug auf Götzenbilder oder den Götzendienst, der so tief verwurzelt ist in dem Volk, dass er richtig eine grundlegende Revolution passieren muss. Das Einreißen, das bezieht sich auf bestehende Strukturen, die zerstört werden müssen. Und ich denke, zerstören und verderben, das spricht für sich. Ist auch keine positiven Aufträge in diesem Fall. Und wenn Gott ein Volk oder ein Königreich ausreißt, einreißt, zerstört und verdirbt, dann können wir uns sicher sein, da ist schon nach nimmer viel davon übrig. Und doch, und das ist das Interessante, hat Gottes Gnade das letzte Wort. Gott verspricht den Neuanfang. Er wird bauen und pflanzen. Das sind die zwei positiven Teile des Auftrags. Er wird aus all der Zerstörung, die er bringt, wird er etwas Neues schaffen, was Gesundes. Und das ist Gottes Plan für die Völker und Königreiche dieser Welt. Er ist derjenige, der den Anfang und der Ende und das Ende der Geschichte, ja teilweise der Geschichte von ganzen Völkern, bestimmt. Und das ist auch Gottes Plan für die Erlösung durch Jesus Christus. Jesus sagt in Johannes 2, Vers 19, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Der Tempel, von dem Jesus da spricht, war sein Körper, wurde aus- und niedergerissen vom Kreuz. Er wurde zerstört und verdorben und ins Grab gelegt. Aber Gott baute und pflanzte neues Leben, auferstandenes Leben im Leib Jesu. Heute baut und pflanzt Gott mit derselben Kraft der Auferstehung Leben für jeden Gläubigen. Der Heilige Geist schafft Platz, indem er unsere alten Strukturen zerstört, und dann pflanzt er Gehorsam in unser Leben. Genau wie Jeremia sind wir alle zweifelhafte, vielleicht teilweise ungeeignete Kandidaten auf den ersten Blick. Aber Gott kennt uns seit Ewigkeiten und er hat uns für einen Dienst berufen. Er hat einen Plan für unser Leben und er hat seinen Sohn für unsere Schuld geopfert. So viel ist es ihm wert. Und ja, es geht um mehr. Es geht nicht nur um das, was ich mit meinem Leben erreichen möchte. Es geht auch um das, was Gott mit meinem und mit deinem Leben erreichen möchte. Und wenn Gott all das für dich getan hat, bis hin zum Opfern von seinem eigenen Sohn, was bist du bereit zu tun für ihn? Sind wir bereit zu hören, was er uns aufgetragen hat? Und sind wir bereit, es zu tun, in dem Vertrauen, dass er immer bei uns ist? Amen.